Wenn man das Internet nutzt, dann kommt man eigentlich nicht an der Verwendung von Suchmaschinen vorbei. Geht nicht ohne. Und das Tolle an Suchmaschinen ist zumindest meine Meinung, ist, dass sie alles speichern. Jede Frage, jede Eingabe, jedes Schlagwort. Und am Ende des Jahres werden dann von den Betreibern dieser Suchmaschinen Statistiken veröffentlicht, die sich dann darum drehen, was wollten die Menschen eigentlich im letzten Jahr am häufigsten wissen? Welche Themen brannten ihnen auf der Seele? Was hat die Menschen bewegt? Es geht hier um Milliarden von Suchanfragen von Milliarden von Menschen. Das ist ein Fass ohne Boden. Darum habe ich zwei Dinge getan in meiner Vorbereitung. Erstens, ich habe die Suche ausschließlich auf den deutschen Raum beschränkt, weil was interessiert mich, was Australien für Fragen hat. Und das zweite, relevant waren tatsächlich nur Fragen in den Suchmaschinen. Also keine Stichworte, keine Namen etc., reine Fragen. Das Ziel von mir war herauszufinden, was waren die am häufigsten gestellten Fragen der Deutschen in den Suchmaschinen im Internet der letzten 4 Jahre. Was hat die bewegt? Was wollten die wissen? Und Folgendes ist rausgekommen. Zu den top gestellten Fragen des Jahres 2017, fangen wir mal da an. Der Deutschen gehörten, was ist der G20-Gipfel? Warum wird die Butter immer teurer? Und wo hat Manuel Neuer geheiratet? Okay. Im Jahr 2018 interessierte den Deutschen folgende Dinge. Was hilft gegen Wespen? Wie oft war Frankreich Weltmeister und wo läuft denn heute Fußball im Fernsehen? 2019. Wie hoch ist die Grundrente? Wie heißt das Baby von Prinz Harry? Und wo ist am 31. Oktober überall Feiertag? Meinetwegen. Und jetzt kommen wir mal ins Jahr 2020. Wir wissen alle, was letztes Jahr alles los war. Und was wollten die Deutschen vor allem anderen wissen? Warum kaufen alle Klopapier? Wann öffnen die Schulen wieder? Und warum wurden Cornflakes erfunden? Das ist ein Müsli. Das ist eine komische Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Wie kann es denn sein, dass Millionen von Leuten im Jahr 2020 wissen wollten, warum es Cornflakes gibt? Die einzige Theorie, die ich habe, lag wahrscheinlich am Lockdown. Weil die Leute zum ersten Mal am Tisch sitzen bleiben konnten, am Frühstückstisch, und endlich mal Zeit hatten, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich essen und wo das herkommt. Sonst wüsste ich es nicht. Wenn man sich überlegt, was in der Welt passiert ist in den letzten 4 Jahren, politisch, sozial, gesellschaftlich, und wenn man dann hört, was die meistgesuchten Fragen waren der Deutschen, das passt überhaupt nicht zusammen. Also offensichtlich haben wir Deutsche das Problem, dass wir uns damit schwer tun, die richtigen Fragen zu stellen. Mit einer Ausnahme sind alle Top-Fragen, die die Deutschen die letzten Jahre bewegt hat, irrelevant. Also dass man im Jahr 2020 wissen wollte, wann die Schule nur wieder losgeht, das kann ich verstehen. Aber der Rest, den kannst du in die Tonne treten. Und jetzt kommen wir mal zu uns Christen. Was wäre denn für einen Christen eine gute Frage? Was wäre denn eine wichtige Frage? Vielleicht ist es die Frage, wann Jesus nun wiederkommt. Vielleicht ist es die Frage nach dem Leid. Vielleicht wollen wir eine Antwort darauf haben, warum Gott damals den Sündenfall eigentlich zugelassen hat. Warum er nicht reingegrätscht hat und verhindert hat. Zur Zeit von Jesus gab es einen Menschen, der hatte auch eine brennende Frage in seinem Leben. Und diese Frage war nicht irrelevant oder blöd oder nebensächlich, sondern die war wirklich wichtig und richtig. Und der hatte kein Internet, wo er seine Frage reinschreiben konnte, sondern der hatte den Luxus, den Sohn Gottes selber zu fragen. Besser als jede Suchmaschine. Und der Text für die Predigt steht im Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geredet. Es ist einer und kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Wenn man den Christen fragt, wie viele Gebote hat uns Gott gegeben? So Pi mal Daumen, an wie viel müssten wir uns eigentlich so halten? Dann ist die Antwort, die man am häufigsten findet, 10. Wenn man einen Juden fragt, dann sagt der 613. 613 Gebote müssen Juden einhalten. Davon 365 Verbote und 248 Gebote. So, wie kann das sein? Ob ich nun versuche, 10 Gebote zu halten oder 613, das ist ein Unterschied. Die meisten dieser 613 Gebote kamen gar nicht von Gott, sondern die haben die Menschen dazu gebaut. Als eine Art Schutzzaun um die Gebote Gottes herum. Man wollte dadurch verhindern, dass man auch nur in die Nähe davon kam, irgendein Gebot, das Gott gemacht hat, zu brechen. Die Absicht dahinter mag sicherlich löblich sein, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir 613 Gebote halten müssten, da hört der Spaß auf. Also buchstäblich. Welcher Mensch kann so viele Gebote halten? Wir haben 10 und schaffen es nicht. Dazu kommt ja auch noch, dass man die ja auch alle auswendig kennen muss. Also die Juden können das. Davon gehen wir mal aus. Denn was hätte ich denn davon, 613 Gebote halten zu wollen, wenn ich gar nicht weiß, was drinsteht? Da wir Christen jetzt nicht vor der Herausforderung stehen, 613 Gebote halten zu müssen, können wir mit dem Problem, das der Schriftgelehrte hier hat, nicht so viel anfangen. Ist nicht unsere Baustelle. Trotzdem ist die Fragestellung für uns genauso wichtig. Aber wir müssen sie versuchen, mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Der Schriftgelehrte ist zu Recht überfordert mit dieser schieren Menge an Geboten, dass er am Ende gar nicht mehr erkennen kann, was ist denn eigentlich das Wichtigste von allen. Und ich denke, mit der Problematik selber kann man sich als Christ auch identifizieren oder als Mensch in dieser Welt. Uns geht's ähnlich. Wir haben so viel um die Ohren. Das Leben ist vollgepackt und wir sind im Dauerlauf unterwegs. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sind wir mit einer Lawine von Dingen und Situationen konfrontiert, wo wir der schieren Menge schon den Überblick verlieren. Arbeit, Ehe, Kinder, Freizeit, nichts läuft erst rein. Gottesdienst, persönlicher Glaube, auch immer eher schwierig. Ja, man glaubt natürlich an Gott, aber wenn man ehrlich ist, ist es bei den einigen schon lange her, dass man mal miteinander zu tun gehabt hat. Dazu kommen seelische, physische oder psychische Probleme und Herausforderungen. Am Haus ist was kaputt, das Auto muss in die Werkstatt, die Bahn fällt aus, die Kollegen sind zum Kotzen, in der Gemeinde läuft es auch nicht besser. Rechnungen, der ständige Kampf mit dem lieben Geld, Schwierigkeiten, die man mit sich selber hat, Schwierigkeiten, die man regelmäßig mit allen anderen hat. Streit, Neid, Missgunst, Desinteresse, Stress zu Hause, Stress auf der Arbeit, Stress auf dem Amt und Stress auf den Weg dahin. Und jeden Tag die gleichen 3 Dinge. Termine, Termine, Termine. Und das ist nur an der Oberfläche gekratzt. So wie der Schriftgelehrte den Überblick auf das Wesentliche verloren hat. Genauso sieht es bei vielen Menschen auch aus im tagtäglichen Leben. Es ist einfach zu viel. Zu viel von allem, mit dem wir uns rumschlagen. Die Frage des Schriftgelehrten hat an Relevanz nichts verloren, aber wir würden sie heute, glaube ich, anders stellen. Nämlich, worauf kommt es denn im Leben wirklich an? Von allem, was ich den ganzen Tag mache, was ich machen muss, was ich machen darf, was ich machen soll, von allem, was ich will, von allem, was ich nicht will, am Ende des Tages, von dieser Lawine mit Dingen, mit denen ich mich rumschlage, worauf kommt es im Leben an? Das ist die Frage des Schriftgelehrten und jedes alltagsgeplagten Christen heute. Und keiner wäre besser geeignet, diese Frage zu beantworten, als der Sohn Gottes selber. Und das macht er, da muss Jesus überhaupt nicht lange nachdenken. Und er beginnt mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis. Diese Worte, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das kannte jeder Jude. Das ist wie bei uns, wenn man die Anfangsworte des Vaterunsers sprechen würde. Die allererste Anweisung des wichtigsten Gebotes lautet nicht Glaube, sondern Höre. Am Anfang von allem steht nicht die Aufforderung zu irgendeinem geistlichen Aktivismus. Jesus sagt nicht, okay, pass auf, wenn es dir gut sein will, wenn es dir gut gehen will, das Wichtigste ist, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Sondern Jesus stellt zuallererst erstmal die wichtigste Wahrheit von dem fest, was bereits ist. Nämlich, dass der lebendige Gott der Einzige ist. Er allein war, ist und wird immer Herr sein. Über alles und jeden und alles, was da kreucht und fleucht. Das ist die erste Erkenntnis, die ein orientierungsloser, kraftloser oder geplagter Mensch hören muss. Schon allein deswegen, weil es meistens zu den ersten Dingen gehört, an denen ein gläubiger Mensch in schwierigen Zeiten zweifelt. Jesus schießt diesem Schriftgelehrten und den Menschen nicht vor den Bug. Jesus sagt nicht, also wenn ihr euch alle einfach mal ein bisschen zusammenreißen würdet, wenn ihr euch einfach mal Mühe geben würdet und ein bisschen mehr zu glauben, dann würdet ihr auch alle nicht rumheulen. Da wird es gehen. Sondern es ist der Zuspruch. Hör hin, hör auf das, was schon ist. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Es geht nicht darum, was du und ich jetzt tun sollen, sondern die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Das ist der Ausgangspunkt für alles, was danach überhaupt kommt. Denn wenn das nicht so ist, wenn Gott nicht der Herr und der Herr allein wäre, dann kann man sich den Rest sparen. Dann wäre er es gar nicht wert. Aber weil der Herr, unser Gott, der Herr allein ist, ist er es wert. Er ist es wert, dass man ihn liebt. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und all unserer Kraft. Und ich kenne die Gedanken, die viele Christen, wenn sie das von Jesus hören, denken. Weil ich sie auch habe. Wie soll das denn funktionieren? Welcher Christ lebt so? Aber es muss ja möglich sein, denn Jesus ist ja kein Lügner. Ich bin davon überzeugt, dass wohl der wahrscheinlich häufigste Grund unserer Zeit, warum das so schwer ist, warum es in den Augen vieler Christen nahezu unmöglich gilt, Gott so zu lieben, der ist, weil wir das alles, was wir dafür brauchen, bereits im Leben und im Alltag verheizen. Bevor wir es Gott geben können. Es ist nichts mehr übrig. Durch das Leben und was es tagtäglich mit jedem von uns macht, ist so viel auf der Strecke geblieben. Wo soll ich denn Zeit finden, Gott zu lieben, wenn ich keine Zeit habe? Hab doch so viel zu tun. Wie kann ich Gott lieben von ganzem Herzen, wenn andere es ständig ausbluten lassen? Wie kann ich Gott lieben von ganzer Seele, wenn die schon längst unter der Last meiner Sorgen und Probleme zusammengebrochen ist? Wie kann ich Gott lieben mit ganzem Gemüt und Verstand, wenn 10.000 Dinge meines Lebens ständig nach Aufmerksamkeit schreien? Wie kann ich Gott lieben mit all meiner Kraft, wenn der Alltag die schon längst aufgefressen hat? Einer der größten und häufigsten Fehler christlicher Nachfolge, ein großer Klassiker, ist der Versuch, Gott zu lieben mit dem, was am Ende des Tages noch übrig ist. Der Versuch, mit Gott Beziehung zu leben mit den Resten, die auf dem Teller liegen geblieben sind. Und natürlich ist das unzufrieden und natürlich funktioniert das wenig bis gar nicht. Und Jesus weiß das. Darum ist es für ihn das höchste Gebot. Und das aus gutem Grund, das Wichtigste im Leben. Ja, das macht man doch zuallererst und nicht als Letztes. Das wäre doch Unsinn, so lebt doch keiner. Gott zu lieben ist nicht das Letzte, sondern das Allererste, was man tun sollte, bevor man irgendwas anderes macht. Bevor man sich mit irgendwas anderem im Leben oder von dem, was am Tag heute auf mich zukommt, beschäftigt. Wenn man vom Leben nicht verschleißt werden will, und das Leben kann das sehr gut, wenn wir wollen oder wenn wir versuchen wollen, wirklich Kraft im Leben zu finden, das uns durchträgt, werden wir das im Leben selbst nicht finden. Die Ehe wird dafür nicht hinreichen, die Familie wird das nicht können, die Gemeinde nicht und die Arbeit auch nicht. Wer die Kraft sucht, im Glauben zu leben, wer sich mehr wünscht, als nur zu funktionieren, den größten Teil seines Tages, der muss aus der lebendigen Quelle Gottes trinken und nicht aus der Pfütze, die der Alltag übrig lässt. Anders werde ich das, worauf es im Leben ankommt, auf Dauer nicht bewältigen können. Jeder Mensch wird auch irgendwann daran zugrunde gehen. Denn Jesus ist leider noch nicht fertig. Als wäre das nicht schon Anspruch genug, er nennt noch ein zweites Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Gebot ist nicht fast so wichtig oder nahezu so wichtig wie das erste, sondern es ist ihm gleich. Seinen Nächsten zu lieben steht auf der gleichen Stufe wie Gott zu lieben. Und das bedeutet, ich kann das eine nicht ohne das andere. Sagt die Bibel ja auch an ein paar Stellen. Wer sagt, er liebt Gott, aber hasst seinen Nächsten, ist ein Lügner. Ich kann nicht Gott lieben, wenn mir mein Nächster eigentlich egal ist. Und mit Nächsten ist nicht mein Partner gemeint oder meine Kinder oder meine Freunde, sondern der, mit dem ich zu tun habe. Umgekehrt ist es übrigens genauso. Ich wäre gar nicht persönlich in der Lage, den Großteil der Menschen, mit denen ich zu tun hätte, zu lieben, wenn ich Gott nicht lieben würde. Ich hätte schon längst aufgehört, ich wäre schon kein Prediger mehr, wenn das nicht funktionieren würde. Einige Christen sehen in diesem zweiten Gebot auch eine Aufforderung der Selbstliebe. Die sagen, na, wenn ich den anderen lieben soll wie mich selber, dann heißt das doch, dass ich zuerst einmal anfangen muss, mich selbst zu lieben, damit ich diesem zweiten Gebot gerecht werde. Und das ist natürlich total daneben. So hat Jesus nie gesülzt. Seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst heißt ganz einfach, behandle den anderen ganz genau so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Es geht ja nicht um irgendeine Emotion, dass ich dem anderen irgendwelche positiven Gefühle, dass ich irgendwie jeden gern haben muss oder so ein Quatsch. Du willst nicht, dass andere Leute über dich lästern, dass sie sich das Maul über dich zerreißen, dann lästere auch nicht. Du willst nicht, dass andere Leute dich beleidigen und fertig machen, dann mach's auch nicht. Du wünschst dir, dass andere Menschen freundlich und barmherzig mit dir umgehen, weil du ja auch Ecken und Kanten hast, dann verhalte dich anderen Leuten genauso. Gott zu lieben und seinen Nächsten gehört immer schon untrennbar zusammen. Bei den 10 Geboten des Alten Testaments ist genau das der Fall. Da geht es um 2 Themen. Gott zu lieben und darum, den Nächsten zu lieben. Unter anderem, indem man ihm nichts antut. Du sollst ihn nicht umbringen, du sollst nicht über ihn lästern und du sollst die Finger von seiner Frau lassen. Das gilt übrigens auch für den anderen, nicht nur für dich. Der andere soll mit dir auch so umgehen. Einfach gesagt, nach Jesus besteht die Grundbestimmung des Menschen darin, zu lieben. Echt und wirklich. Nicht wie wir Liebe manchmal verstehen wollen oder was wir aus Liebe manchmal gerne machen, sondern so, wie Gott uns jeden Tag liebt und so, wie es uns Jesus vorgelebt hat. Ein Christ, der sagt, ich konzentriere mich den Rest meines Lebens nur auf diese beiden Gebote. Und der Rest der Bibel ist mir total egal, kümmere ich mich gar nicht drum. Der hält trotzdem alles, was die Bibel sagt. Denn alles, was Gott will, alles, was ihm wichtig ist und alles, worauf es ankommt, lässt sich in diesen beiden Geboten zusammenfassen. Der Schriftgelehrte, der bis eben nicht wusste, wo ihm der Kopf steht, der erkennt genau diese Wahrheit und pflichtet Jesus bei. Jesus, da hast du recht, das war eine gute Antwort, finde ich klasse. Gott und seine Nächsten lieben ist besser als alle Schlachtopfer und Dankopfer zusammen. Man könnte das heute in heutiger Zeit auch weiterspinnen, man könnte sagen, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist besser als Gottesdienst, das ist besser als Lobpreis, das ist besser als stille Zeit, das ist besser als Predigen und besser als jeder Amt und jeder Dienst in Gottes Reich. Denn all diese Dinge kann man tun und dabei heucheln. All das kann ein Christ sein und machen und dabei lügen. Aber an der Liebe geht es nicht. Liebe kann man nicht heucheln. Die hat man oder man hat sie nicht. Und obwohl der schriftgelehrte Mann diese wichtige Erkenntnis hatte, sagt Jesus trotzdem zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nahe dran, aber du hast es noch nicht. Aber warum hat er es denn nicht? Wenn der Schriftgelehrte die Wahrheiten, den Worten von Jesus erkannt hat, wenn er wirklich begriffen hat, was und warum diese beiden Gebote das Wichtigste im Leben sind und dass es alles beinhaltet, was Gott gefällt, na, was fehlt ihm denn dann noch? Für die Schriftgelehrten und Pharisäer galt damals der Spruch, das Erkennen und das Glauben einer göttlichen Wahrheit macht bereits gerecht. Das lag daran, dass im Judentum die Annahme war, das Wissen eines Sachverhaltes ist besser, als diesen Sachverhalt zu tun. Warum? Wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht machen. Also muss das Wissen über der Tat stehen. Bei Gott ist es genau andersrum. Besonders beim Thema Liebe. Dass der Schriftgelehrte die Worte von Jesus verstanden hat und geglaubt hat, schön und gut. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, zu wissen oder zu glauben, dass Jesus recht hat. Es ist ungenügend, wenn man das, was Jesus gesagt hat, toll findet. Sondern es will gelebt werden. Und das ist die große Kluft bei allen Gläubigen seit Volk Israel hat das Problem genauso. Gott beurteilt mich nicht nach dem, was ich erkannt habe und was ich alles weiß, sondern nur nach dem, ob ich nach dem gelebt habe, was ich erkannt habe. Wenn ich die Predigt heute verstanden habe, wenn ich begriffen habe, was heute die Botschaft gewesen ist, dann bin ich dadurch Gott und meinem Nächsten noch keinen Schritt näher gekommen. Wenn ich heute hier rausgehe und sage, ja stimmt, Gott zu lieben, zuallererst vor allem anderen, mit aller Kraft und meinen Nächsten wie mich selbst, das ist gut, das ist richtig, das finde ich klasse, das ist richtig. Dann habe ich das gute Wort verstanden. Aber es wäre dennoch umsonst und es würde sich absolut nichts in meinem Leben ändern, wenn ich nicht anfange, es zu leben. Sei es nun Gott oder mein Nächster, Liebe ist kein intellektuelles Erkennen. Es ist kein geistreiches Wissen. Liebe will nicht verstanden werden, sondern gelebt. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, es gibt eine unzählige Anzahl von Dingen im Leben, die mich beschäftigt halten, die mich verschleißen, die mich verbrauchen, die mich ermüden, die mich ausleeren. Und ich merke immer wieder, wie schwer es mir fällt, wenn ich nach all dem noch versuche, irgendwie dich zu lieben, weil nichts mehr da ist. Herr Jesus, du kennst mein Herz genau und du weißt, dass es mir sehr schwer fällt, dich an allererster Stelle zu sehen. Dass ich immer wieder dahin komme, dass ich erst versuche, das im Leben zu klären und das muss erst gemacht werden. Aber du stehst nicht an erster Stelle. Und wie soll ich dich denn lieben können mit aller Kraft? Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, wenn nicht mehr da ist, weil das Leben und die Menschen schon alles genommen haben. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du uns dabei hilfst, dass wir lernen, dass wir aus dir leben, dass du derjenige bist, der uns Kraft geben kann für das, was wir brauchen, wenn wir zuerst nach dir fragen. Ich bitte dich, Herr Jesus, mach uns weise. Halt uns fest an deiner guten Hand. Und lass uns nicht vergessen, dass du das Wichtigste im Leben bist. Lass uns zusammen das Vaterunser beten.